Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, ich möchte heute einsteigen mit einer Frage. Was sind deine Prioritäten im Leben? Ich könnte die Frage auch anders stellen. Wofür setzt du dich mit ganzer Kraft und ganzer Hingabe ein? Wofür wendest du dein Geld, deine Zeit, deine Lebenskraft auf? Oder vielleicht noch ein bisschen dramatischer, wenn du nur noch eine Woche zu leben hättest, womit oder mit wem würdest du die Zeit verbringen wollen? Worum kreisen deine Gedanken, wenn du abends ins Bett gehst oder wenn du morgens oder irgendwann mittags aufstehst? Was beschäftigt dich? Und womit beschäftigst du dich? Was bekommt deine Aufmerksamkeit und was lässt du links liegen? Also kurz gefragt, was hat Priorität? Was ist für dich vorrangig? Vorgestern im Jugendkreis haben wir uns genau mit diesen Fragen auch beschäftigt. Was sind meine Prioritäten? Wer oder was hat in meinem Leben Vorrang? Wofür setze ich meine Zeit, mein Geld, meine Fähigkeiten ein? Worum kreisen meine Gedanken und meine Wünsche? Welche Ziele verfolge ich und welche Ziele verfolge ich auch in welcher Intensität? Denn gerade vor dem Hintergrund begrenzter Zeit- und Kraftreserven wird die Frage nach den Prioritäten ja prekär. Wir können nicht allem und allen gerecht werden und allem und allen mit gleicher Intensität nachgehen. Das geht einfach nicht. Wir sind gezwungen, unsere Zeit einzuteilen und sie entsprechend unseren Prioritäten auch einzusetzen. Jeder Tag hat bekanntlich, ich erzähle ja nichts Neues, 24 Stunden, so hat man es mir immer erzählt und so erlebe ich es auch regelmäßig, also nicht mehr und nicht weniger. Wie verbringst du diese 24 Stunden, die Gott dir an jedem Tag neu zur Verfügung stellt? Und wir alle haben genau ein Leben. Wir sind ja keine Katzen, die angeblich 7 Leben haben. Wir haben ein Leben, nicht mehr, nicht weniger. Wofür setzt du dieses Leben ein? Wofür setzt du dich ein? Wer oder was hat in deinem Leben Priorität? Sind es die Familie, Freunde, Haus, Geld, Karriere, Gott, Gemeinde, Sport, Freizeit, Essen, Trinken, die Liste könnt ihr beliebig fortsetzen. Wenn ich zum Beispiel die Familie als Priorität habe oder auch meine Freunde, wer von ihnen hat da dann wieder Priorität? Ist es der eigene Ehepartner? Sind es die eigenen Kinder? Wenn es mehr sind, welches? Die Freunde? In welcher Reihenfolge? Wer bekommt meine Aufmerksamkeit? Wer hat meine Priorität? Es mag sein, dass sich die Prioritäten im Laufe des Lebens verändern. Beziehungen ändern sich. Manche Freundschaft entsteht neu, manche kühlt auch ab. Wünsche ändern sich, Lebensperspektiven ändern sich, die Weltlage ändert sich, meine Bedürfnisse ändern sich. Und das stellt uns dann auch vor die Frage, welche Prioritäten sind eigentlich auf lange Sicht sinnvoll und erstrebenswert? Wer oder was trägt letzten Endes wirklich? Worauf ist Verlass und was lohnt letztlich meinen ganzen Einsatz? Und da hängt die Frage ein bisschen von einer anderen Frage ab, von einer Alternative. Ich nenne sie euch mal. Was hat Priorität, wenn ich davon ausgehe, dass nach diesem Leben nichts mehr kommt? Zweite Möglichkeit, was hat Priorität, wenn ich davon ausgehe, dass dieses Leben der Vorspann des wahren Lebens ist? Der Apostel Paulus bringt diese Alternative einmal sehr drastisch auf den Punkt. Und er sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, also wenn es nach diesem Leben nichts mehr gibt, dann halten wir uns doch lieber an das Sprichwort, lass uns fressen und saufen, denn morgen sind wir eh tot. Steht in der Bibel, genau so. 1. Korinther 15, 32. Die Frage, kommt noch was oder nicht? Und die Frage nach den Prioritäten ist auch der rote Faden der Lesungen für den heutigen Sonntag. Und falls ihr euch gewundert habt, warum heute so viel aus der Bibel vorgelesen hat, erstens sind wir in einer Gemeinde, zweitens bauen diese Lesungen aufeinander auf. Heute, der Sonntag, 50 Tage vor Ostern, kurz vor Beginn der Passionszeit am Aschermittwoch. Und gerade angesichts der Botschaft vom Tod und von der Auferstehung Jesu Christi für uns drängt sich genau diese Frage auf. Was hat Priorität? Im Evangelium haben wir gehört, wie Jesus die Prioritäten setzt. Für sich selber, aber auch für die, die ihm nachfolgen. Wie der Menschensohn vieles leiden und getötet werden muss und nach 3 Tagen auferstehen muss. Das sind die Prioritäten, die Jesus für sein irdisches Leben gesetzt hat. Ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen. Klammer auf, obwohl ich das eigentlich verdient hätte. Klammer zu. Nein, ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben einzusetzen zur Erlösung für viele. Das ist die Priorität Jesu für sein Leben. Und so ähnlich, sagt Jesus, ist es auch denen bestimmt, die ihm gehören. Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wer es festhalten will und unter allen Umständen daran krampfhaft festhält, der wird es sowieso verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, nicht einfach nur so, der wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, aber sein Leben einzubüßen? Wir werden uns mit diesem herausfordernden Wort in der Predigt am kommenden Sonntag nochmal eingehender beschäftigen. Und in der Epistel haben wir gehört, was von Gott her Priorität hat für alle, die zu Christus gehören. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, zum Christsein gehören Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese 3 machen das Christsein aus. Das ist das Grundgerüst, auf dem unser Leben als Christen ruht. Den Vorrang hat aber nicht der Glaube, hat auch nicht die Hoffnung. Den Vorrang hat die Liebe. Warum? Sie bleibt ewig. Sie entspricht vollauf dem Wesen Gottes, wie es uns in dem gekreuzigten und auferstandenen Christus entgegenscheint. Es ist genau diese Liebe des dreieinen Gottes zu dir und zu mir, die hier in dieser Epistellesung in 1. Korinther 13 im Blick ist. Und weil diese Liebe Priorität hat, darum wäre aller unser Einsatz vergeblich und sinnlos. Selbst wenn ich das Martyrium auf mich nehme und sage, ja, ich gehe für Jesus in den Tod. Aber das ohne Liebe zu ihm und zu allen meinen Mitmenschen tue, dann wird das nichts bringen. Aller unser Einsatz ist vergeblich und sinnlos, wenn er nicht mit jeder Faser jener Liebe verpflichtet wäre, die Gottes Wesen widerspiegelt. Die Frage nach den Prioritäten verbindet die Lesungen des heutigen Sonntags und sie lehren uns mindestens 1. Das ewige Leben bei Gott, das hat Priorität. Und darum hat Jesus Nachfolge Priorität, hat Selbstverleugnung Priorität, hat die Liebe Priorität. Und auch der Predigttext stellt die Frage nach dem, was Priorität hat. Der Predigtext für diesen Sonntag, Estomihi, sei mir ein starker Fels, so heißt dieser Sonntag. Der Predigtext steht bei Lukas im 10. Kapitel. Keine Angst, es ist heute die kürzeste Lesung. Ich lese uns Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie weiter wanderten, kam er, also gemeint ist Jesus, in ein gewisses Dorf. Und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Diese hatte eine Schwester namens Maria. Die ließ sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte seinem Wort zu. Martha dagegen ließ sich durch vielerlei Dienstleistungen für die Bewirtung in Anspruch nehmen. Da trat sie zu ihm und sagte, Herr, machst du dir nichts daraus, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr doch, sie möge mir zur Hand gehen. Aber der Herr gab ihr zur Antwort, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vielerlei. Nur eins aber ist nötig. Maria nämlich hat das gute Teil erwählt, das wird ihr nicht genommen werden. Was hat Priorität? Die Antwort, die wir aus Jesu Mund hören, die ist klar und eindeutig. Nur eins ist nötig. Maria nämlich hat das gute Teil erwählt, das wird ihr nicht genommen werden. Ja, aber was hat denn Maria erwählt? Was ist das gute Teil, das ihr nicht genommen werden wird? Die Antwort ergibt sich aus der kurzen Begebenheit, die der Evangelist Lukas uns als eine der Weggeschichten mitteilt, die sich auf Jesu Weg von Galiläa nach Jerusalem zutragen, auf Jesu Weg an das Kreuz. Das ist die Perspektive, unter der wir diese und viele andere Geschichten hören müssen. Auf dieser Wanderung kommt Jesus mit seinem Gefolge in ein gewisses Dorf, wie es heißt. Der Name dieses Dorfes tut offenbar nichts zur Sache. Das gewisse Dorf könnte genauso gut Wittgendorf sein oder vielleicht auch Dragsdorf oder wie all die Dorfs und Dörfer heißen, in denen Menschen wie Martha und Maria leben. Die beiden Frauen, die hier namentlich erwähnt werden, die stehen nämlich mit ihren bedeutungsvollen Namen für zwei unterschiedliche Prioritäten. Martha, der Name bedeutet so viel wie Herrin. Und so tritt Martha hier ja auch auf, als Hausherrin, als Gastgeberin. Als Herrin nimmt sie Jesus, den Herrn, in ihr Haus auf. Die Bedeutung des Namens Maria, die ist nicht restlos geklärt, aber im Neuen Testament weisen alle Marias eine ganz besondere Nähe zu Jesus auf. Von Maria, der Mutter Jesu, berichtet der Evangelist Lukas gleich zweimal. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Einmal bei der Geburt Jesu, als die Hirten kommen und berichten, was da auf den Feldern vor Bethlehem passiert ist. Und dann noch einmal, als der 12-jährige Jesus im Tempel verschütt gegangen ist sozusagen und sie ihn suchen und dann irgendwann finden und er sagt, was sucht ihr mich? Ich muss doch da sein, wo mein Vater seinen Wohnsitz hat. Maria behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und von Maria, der Schwester der Hausherrin Martha, haben wir es gerade gehört. Sie ließ sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte seinem Wort zu. Maria, die Hörerin. Maria, offenbar die jüngere der beiden Schwestern, die zu Hause nichts zu sagen hat, setzt sich hin und hört Jesus zu, dem Herrn, der heute in ihrem Haus ist. Sie, die Jüngere, erfasst offenbar besser als ihre ältere Schwester, was hier gerade geschieht. Sie versteht, dass da nicht irgendeiner sie besucht, sondern der Herr. Maria hat begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Kurz zuvor hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, selig sind die Augen, die da sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige haben gewünscht, das zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Und genau das ereignet sich jetzt auch in dem Haus der Martha und der Maria, in einem gewissen Dorf, in einem gewissen Wittgendorf, einem Dragsdorf, einem Kuhndorf oder wo auch immer. Maria hört. Maria hört. Sie will das Wort des Herrn um keinen Preis verpassen. Maria weiß und hat erkannt, dass Jesus der Herr ist, der Kyrios, Adonai, Jahwe. So lautet der Name Gottes von alters her. Und wenn er sie besucht, wenn er sie heimsucht, sie zu Hause aufsucht, sie in ihrem Lebenshaus beehrt, da gibt es nur eins: hinsetzen und hinhören. Gottes Wort ist durch nichts zu ersetzen und mit nichts aufzuwiegen. Anders Martha, die Hausherrin, die ganz in ihrer Rolle aufgeht und offenbar nicht aus ihrer Haut kann. Sie ist die Macherin, die Managerin, die das erwartbare Pflichtprogramm mit aller Kraft durchzieht, selbst dann, wenn Jesus zu Besuch ist, der menschgewordene Gott. Selbst gegenüber diesem Herrn bleibt sie die Herrin und sie beansprucht ihn auch für ihre Zwecke. Als sie feststellt, dass die jüngere Schwester scheinbar nutzlos herumsitzt, versucht sie, Jesus auf ihre Seite zu ziehen. Herr, machst du dir nichts daraus, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr doch, sie möge mir zur Hand gehen. Insgeheim sagt sie damit auch: Jesus, kann es denn eigentlich wichtiger sein, dir zuzuhören, als mir zu helfen? Kann dein Wort wichtiger sein als meine Tat? Ja, und wo kommen wir überhaupt dahin, wenn alle dir zuhören, anstatt im Hintergrund den Laden am Laufen zu halten? Weiß nicht, kennt ihr solche Fragen? Kennt ihr solche Klagen? Vielleicht auch Anklagen. Jesu Antwort ist eindeutig und messerscharf. Jesu Antwort ist keine menschlich, allzu menschliche Reaktion, sondern es ist Wort des Herrn, Wort Gottes in Gericht und Gnade. Von diesem Wort heißt es mal im Hebräerbrief: voller Leben ist das Wort Gottes und wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. Und es gibt nichts, das sich vor ihm verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Ein solches richtendes, aber zugleich aufrichtendes, neu ausrichtendes und heilsam orientierendes Wort ist Jesu Antwort an Martha. Martha, Martha. Zweimal nennt Jesus sie beim Namen und bei ihrer Rolle und bei ihrer Haut, aus der sie selber nicht herauskommt. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vielerlei. Nur eins aber ist nötig. Maria nämlich hat das gute Teil erwählt, das wird ihr nicht genommen werden. Die Antwort, die Martha bekommt, ist im ersten Moment mehr als eine kalte Dusche, mehr als ein Schlag auf den Kopf. Maria hat das gute Teil erwählt. Das gute Teil ist ein biblisch bedeutsamer, ein gewichtiger Ausdruck. Es ist damit das Erbteil, das Erbteil gemeint, das Gott zuspricht. Abel hat das gute Teil erwählt, nicht Esau. Abel, nicht Kain. So, jetzt, genau. Dann kommen wir zum zweiten. Ihr habt aufgepasst, Jakob hat das gute Teil erwählt, nicht Esau. Merkwürdigerweise immer der Jüngere, aber was der verlorene Sohn vom Vater herausfordert und dann auch verprasst, vertut, genau das hat hier Maria erwählt. Das ist das eine, was Not tut. Die köstliche Perle, die es zu finden gilt. Der Schatz im Acker, der gehoben und ergriffen sein will. Das ist es, was Christus meint, wenn er die Seinen vor allen Dingen nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten heißt. Ja, richtet euch als erstes auf das Reich Gottes, auf die Königsherrschaft Gottes aus und auf seine Gerechtigkeit, dann wird der Rest euch zufallen. Und es gibt für uns Menschen eigentlich kaum ein größeres Ärgernis als Jesu Antwort auf Marthas Vorwurf: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das wird nicht von ihr genommen werden. Dieses Wort ist für Martha Gericht. Ihr Leben liegt damit zerbrochen vor ihren Füßen. Und so gibt es auch Momente in unserem Leben, wo wir uns auf die Waage gelegt sehen und wo das Urteil lautet: zu leicht befunden. Aber solche Gerichtstage sind ein Segen. Christus will Martha, mag seine Antwort auf sie zunächst niederschmetternd wirken, nicht vernichten. Das ist nicht sein Ziel. Martha, wie blöd bist du, ei, buff. Christus hört nicht auf, Christus zu sein, der Heiland, der heilt, auch wenn er weh tut. Und so ist Jesu Antwort an Martha ein Angebot. An Martha. Martha ist jetzt eingeladen, auch ihrerseits das eine, was Not tut, zu erkennen. Nun auch das Erbteil, das Jesus das Gute nennt, zu ergreifen. Kurz gesagt, Martha darf Maria werden. Martha darf Maria werden. Und es liegt auch kein Grund zu der Annahme vor, Martha habe dieses Erbe ausgeschlagen. Ob es sofort oder auch später geschah, das wissen wir nicht. Aber da gab es ein großes Umdenken in diesem tüchtigen Kopf, der sich immer mit den praktischen Fragen beschäftigt hat. Quasi so ein Ummöblieren in ihrem Haushalt. Was ist wichtig? Was muss jetzt ins Zentrum? Was gehört da in die Mitte? Ein großes Reinemachen. Und das hat etwas Ähnliches dann bedeutet wie damals bei Zachäus, von dem Christus sagt: heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Heute ist dieses Haus gerettet worden. Und so sind Maria und Martha ein Zeugnis der Person und des Werkes Christi. Es gilt, aus allem Vielerlei und aus allem auch Nötigen und auch Wichtigen das eine, was wirklich Not tut, zu erkennen und zu ergreifen, nämlich dass Jesus der Herr ist, der Kyrios, bei uns persönlich zu Besuch. Und auf sein Wort zu hören, das hat dann absolute Priorität. Denn Jesu Worte sind nicht einfach Gelaber, wie wir es den lieben langen Tag hören, manchmal auch von uns geben. Jesu Worte sind Geist und sind Leben. Diese Worte Jesu, die er spricht: mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast Zukunft, du hast Leben. Dafür stehe ich mit meinem Leben ein. Diese Worte gewähren und verbürgen uns das ewige Leben über dieses Leben hinaus. Dieses Wort, dieses Evangelium, diese gute und erfreuliche und frohmachende Botschaft, die hat Priorität, die lässt uns leben. Und der Friede Gottes, der unseren Verstand übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, dem Herrn. Amen.